Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen hier wieder bei uns bei Kaffeerausch. Ja, wir haben euch eine Woche Zeit gelassen, sogar ein bisschen länger und jetzt sind wir wieder zurück. Nämlich wir sind Jasper und
Theresa.
Und wir wollen heute auch einfach nochmal ein bisschen mit euch über politische Themen, was uns so letzte Woche bewegt hat, mal ein bisschen mit euch drüber sprechen und ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir haben uns hier wieder auf dem Bett zusammengefunden, wieder mit einem Käffchen in der Hand. Und ich würde sagen, dann legen wir doch mal direkt los. Jasper, was hast du uns mitgebracht heute?
Ja, ich muss mal eben in unserem Themenkoffer hier ein bisschen rumkramen, aber ich habe hier was ganz Spannendes gefunden aus der vergangenen Woche, nämlich es geht um Facebook, Google und die australische Regierung.
Was gab's denn da Spannendes?
Genau, klingt erstmal spannend, klingt auch erstmal nach einer mysteriösen Kombo. Es ging darum, dass die australische Regierung gewagt hat, darüber nachzudenken, ein neues Mediengesetz zu verabschieden. Und dieses neue Mediengesetz implizierte steuerliche Abgaben für Facebook und ganz speziell eben für veröffentlichte Inhalte und News von Facebook, wo sie eben pro News oder pro Klick eine gewisse Abgabe zahlen sollten. Ganz konkret meint das eben, dass die australische Regierung Facebook und Google und auch andere Unternehmen zwingen wollte, eben an australische Verlagshäuser und herkömmliche Medien eben diese an den Gewinn zu beteiligen, die Facebook durch Werbe- und Anzeigeeinnahmen macht. Warum? Das hat den Hintergrund, dass der Markt und die Marktmacht von Facebook in diesem Bereich einfach stetig ansteigt. Also die Werbeeinnahmen wandern konsequent von den herkömmlichen Verlagshäusern ab hin zu Facebook.
Und ist das dann jetzt so ungewöhnlich, dass die Regierung sich dafür einsetzt, dass dann eben so Großkonzerne auch was dafür zahlen?
Naja, es ist auf europäischer Ebene auf jeden Fall ein ziemlich neues und ein ziemlich spannender Ansatz. Das wurde in der EU noch nicht versucht, ist jetzt natürlich auch eine Diskussion. Aber wie gesagt, die Werbe- und Anzeigeeinnahmen sozusagen ein bisschen weniger bei Facebook und ein bisschen mehr bei den herkömmlichen Verlagshäusern. Warum? Weil diese einfach den Journalismus machen, den Facebook bekanntlich nicht stellen kann. Und es da einfach um das finanzielle Gleichgewicht geht und es auch da einfach darum geht, diesen Verlagshäusern eben finanziell auch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Weil diese, wie gesagt, durch die Marktmacht von Facebook ja vor Problemen stehen.
Faire Umverteilung ist hier also das Stichwort.
Faire Umverteilung, minimale faire Umverteilung. Und das Absurde ist, es geht ja auch darum, dass die Einnahmen von Facebook oder die Reichweite, die Facebook erreicht, ja teilweise auch auf den Inhalten dieser Verlagshäuser basiert. Also es sind ja teilweise auch Anzeigen und die Reichweite und Attraktivität von Facebook besteht ja auch auf Basis dieser Artikel oder dieser Medieninhalte, die von benannten Häusern ausgearbeitet werden. Also man wollte dort ein bisschen mehr Gleichgewicht schaffen und ja, das fand Facebook nicht so gut.
Ich habe gehört, die haben ein bisschen rumgemuckt. Ne? Gab's Ärger.
Ja, die haben sehr bockig, aber auch sehr konsequent regiert, also reagiert. Facebook, man kann auch
regiert sagen.
Facebook regiert so ein bisschen die australische Politik, denn seit Donnerstag haben sie einfach mal gesagt, komm, wir schalten einfach mal die klassischen News-Seiten, schalten wir einfach mal ab für die Zivilgesellschaft und unter anderem auch eben Behörden, die eben in der Corona-Pandemie auch lebensnotwendig sind und Gesundheitsdienste konnten dann einfach keine Anzeigen mehr schalten, weil Facebook gesagt hat, nö, wir lassen jetzt mal unsere Muskeln spielen. Das hat man ein paar Tage durchgezogen und dann hat die australische Regierung gesagt, ja komm, wir arbeiten nochmal an diesem Mediengesetz, wir finden da einen Kompromiss, der jetzt von beiden Seiten als ein großer Erfolg gefeiert wird.
Klingt aber eher wie Erpressung für mich, oder?
Ja, ist auch die Frage, wie gut kann man verhandeln, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich sehe da die australische Regierung definitiv mit dem Rücken an der Wand. Denn das sagt irgendwie auch dieser Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, der darauf basiert, dass jetzt Google und Facebook müssen jetzt mit den australischen Verlagshäusern und Medien ernst gemeinte Verhandlungen führen und eine faire Beteiligung an den Anzeigeeinnahmen vereinbaren. Und kommt das nicht zustande, setzt eben ein kontrolliertes Schlichtungsverfahren ein, was von der australischen Behörden eingerichtet wird. Und dieses Ergebnis müssten die Tech-Konzerne dann akzeptieren, sonst drohen dort eben ganz umfassende Strafen.
Aber ist es dann nicht auch wieder so, wenn wenn dann jetzt die Medienhäuser und dann Unternehmen wie Facebook oder Google ist es, glaube ich, auch, dann in Verhandlungen treten, dass diese Verhandlungen nicht auch sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr asymmetrisch geführt werden. Also eigentlich ist doch jetzt diese Verhandlung einfach nur auf eine Ebene runtergelagert worden, oder? Dass die Regierung sich jetzt erstmal nicht damit befassen muss, sondern dann die Medienhäuser.
Ja, und vor allem hat das die Lücke, dass man dieses Gesetz auch nicht anwendbar ist, wenn die Konzerne nachweisen können, dass sie mit genügend Medienunternehmen schon einen Kompromiss ausgearbeitet haben. Wie, in welchem Verhältnis der Kompromiss stattfinden muss, weiß man sowieso nicht. Oder ist ja auch nicht vorgegeben. Aber sie müssen schon mal gar nicht in weitere Verhandlungen treten, wenn sie vorweisen können, dass sie mit genügend Unternehmen eben schon einen Vertrag geschlossen haben. Aber keine Ahnung, was genügend bedeutet. Das ist die eine Lücke. Ja, und selbst wenn dieser Schlichtungsprozess greift, also wenn dort kein Kompromiss gefunden werden konnte und dieser vermeintlich konsequente Schlichtungsverfahren mit australischen Behörden greift, dann hätte der benannte Konzern Facebook oder Google immer noch einen Monat Zeit, um nochmal diesen Vertrag nachzubessern, also um die Bedingungen nochmal zu ändern. Also dass es realpolitisch vermutlich nie zu so einem Schlichtungsverfahren kommen wird. Also praktisch auch nie die Exekutivmacht der Behörden irgendwie anwendbar sein wird, weil vermutlich vorher ein Kompromiss gefunden wird oder eben spätestens in dieser benannten Frist.
Also ist das jetzt eigentlich eher... Ja, also es wird so verkauft, als wär's, hätten die sich geeinigt und als wäre alles super. Dabei klingt das jetzt eigentlich eher so, als hätte Facebook ja seine Marktmacht ganz gut ausgenutzt, die Regierung schön ein bisschen erpressen können und ja, alles was kommt, steht so ein bisschen in den Sternen, aber verschieben wir einfach mal auf später.
Und vor allem bleibt eben eine sehr schwammige Regelung übrig, ein sehr schwammiges Gesetz, was eben nicht diese erwartete Konsequenz weinen lässt. Inzwischen ist es so im Status quo, dass Facebook mit einigen Partnern die Verhandlung aufgenommen hat. Google hat anscheinend noch keinen Bock. Die sind noch sehr inaktiv und schweigen irgendwie auch zu den Vorkommnissen, denn auch Google hat sich gegen dieses Mediengesetz gewehrt, unter anderem damit, dass sie einfach mal für die AustralierInnen die Suchfunktion sperren. Und wenn man sich das anschaut, über 97% nutzen Google.
Ja, ich finde das auch irgendwie total krass. Als ich das gehört hatte, dachte ich so, wow, wie heftig und wie solche Unternehmen, gerade auch so digitale Konzerne, uns mal wieder irgendwie in der Hand haben. Wenn man sich mal vorstellt, okay, wir könnten jetzt hier alle nicht mehr irgendwie brav googeln oder so. Okay, dann, also manche nutzen vielleicht schon Ecosia eigentlich immer besser, aber das spuckt vielleicht nicht die besten Suchergebnisse aus und so weiter. Das finde ich schon ganz schön heftig. Und wenn man sich das mal irgendwie so auf der Zunge zergehen lässt, welches Erpressungspotenzial solche Unternehmen haben, wenn die mit Regierungen verhandeln so und dann einfach mal ein paar Funktionen ausschalten und irgendwie alle spielen dann verrückt, weil sie nicht mehr googeln können oder auf Facebook nicht mehr ihre Informationen abrufen können. Das ist schon krass. Also.
Das zeigt einfach ganz offen die Konsequenzen aus einer zu großen Marktmacht. Und du hast es schon gesagt, es hat eben Ausmaße angenommen, dass diese benannten Tech-Konzerne so systemdominierend oder relevant sind, dass einfach mal politische Strömungen und Vorhaben gekippt werden können, mit der bloßen Androhung von Konsequenzen oder von Sanktionen eben in Form von Nutzereinschränkungen. Und das kann nicht gut sein und das kann für niemanden gut sein. Das ist richtig scheiße, außer natürlich für die Beteiligten an diesem benannten Konzern.
Ja, vor allem, wenn es am Ende dann auch wieder die ganzen NutzerInnen irgendwie austragen müssen und das zu deren Lasten dann ausgehandelt wird. Also wenn dann diese ganzen Funktionen ausgestellt werden, da leiden ja die NutzerInnen drunter, so auf deren Rücken das eigentlich nicht verhandelt werden sollte.
Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante, aber ich finde auch eben schockierende Entwicklung. Und wir haben auch im Laufe des Prozesses eben und im Laufe des Streits natürlich auch Kritiker an diesen Mediengesetzen gehört, an diesem benannten Mediengesetz gehört, die meinen, ja, der Eingriff von der Regierung in das World Wide Web und in die Freiheit von Facebook ist ein Angriff eben auf die Freiheit im Web. Ich finde, dem muss man entgegnen, dass die Freiheit im Web schon viel früher gekippt ist. Nämlich dann eben, als das Internet zu einem Platz wurde und zu einem Ort wurde, der kommerzialisiert wurde und Gewinnansprüchen dienen muss.
Ja, und vor allem das Internet als rechtsfreier Raum. Daran kann man ja auch nicht nur Positives sehen. Also ob da nicht mal irgendwelche minimalen Regelungen nicht ja, zu etwas führen, wo eigentlich das Allgemeinwohl gewisse Profite rausziehen kann oder profitieren kann zumindest davon. Und vor allem, wenn es eben ja um Marktmacht und Profite geht und sich dieses, also nicht nur Macht, sondern auch ganz viel Geld einfach bei einigen wenigen bündelt und konzentriert, ist das, ja, sollte man in Frage stellen, ob man da nicht mal irgendwie entgegenwirken sollte.
Ich finde, dass ein Vergleich bringt das ganz gut auf den Punkt, nämlich, dass wir uns als Gesellschaft auch die Frage stellen müssen, ob wir denn wirklich von einigen wenigen die Regeln bestimmen lassen wollen und die Art und Weise, wie wir diskutieren, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander interagieren, die Regeln dabei von einigen wenigen Konzernen vorschreiben lassen wollen. Das ist ja vergleichbar mit einem Marktplatz im Mittelalter, in dem sich das ganze Dorf trifft, um sich auszutauschen, um zu kommunizieren und eben miteinander in Verbindung zu treten. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Marktplatz die Regeln, wer dort sein darf, wer wie lange dort sein darf, wer mit wem interagiert und wer was posten darf.
Die Werbung gezeigt wird, wer was kaufen soll und darf und so weiter. Ja.
Genau, all diese Aspekte des Interagierens, wenn die von einigen wenigen bestimmt werden dürfte, würde man sich dort oder hätte man sich dort sicher als Gesellschaft auch gegen gewehrt.
Eben, das würde ja dann schon ein Eingriff in diese Freiheit auf dem Markt eigentlich darstellen. Es ist irgendwie immer nur, ich finde irgendwie sehr zynisch und ironisch, dass Eingriffe dann immer nur gesehen werden dort, wo zum Beispiel ein Staat regulierend eingreifen will, aber ein Eingriff gar nicht dort gesehen wird, wo zum Beispiel meine Freiheit schon extrem eingeschränkt wird, dadurch, dass jetzt, ja, wie gesagt, das von einigen wenigen Unternehmen irgendwie vorgeschrieben wird. Ja, das beinhaltet ja aber auch einen extremen Eingriff oder Einschnitt und wie abhängig wir uns von so wenigen Digitalkonzernen irgendwie machen. Sollten wir uns vielleicht öfter mal Gedanken drüber machen, auch wie abhängig wir vom Googlen sind oder von Facebook generell und ob wir unser Verhalten im Internet nicht nochmal überdenken sollten.
Ja, und eben diesen sensiblen Umgang, du hast es schon angesprochen. Also ich wehre mich immer noch gegen den häufigen Grundsatz von, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, darum geht es nicht. Ich habe es auch eben schon kurz angesprochen, dass das heutige Internet basiert ja darauf, dass Nutzer nicht mehr anonym sind und sich austauschen können, sondern das Online-Profil soll eigentlich immer näher an das reale Profil der nutzenden Person übereinstimmen. Und auf Basis dieser riesigen Datensammlung, dieser Datenprofile, die pro Person erstellt werden, teils sind mehrere 10.000 Eigenschaften pro InternetnutzerIn, soll eben dann unter anderem optimierte Werbung verkauft werden und eben Geld verdient werden und eben zu diesem Wandel im Internet, eben von einer anonymen Anarchie im Web hin zu einem kommerziellen Platz mit einigen wenigen Marktleadern. Zu dieser Entwicklung hat eben auch führend Facebook und Google beigetragen. Und da finde ich es mehr als verständlich und wünschenswert, dass wenigstens die erzielten Gewinne und Profite auch dazu genutzt werden, wirklichen Journalismus zu unterstützen.
Also kurz gesagt, die Eingriffe finden längst statt. Und ist es da nicht an der Zeit, dass eigentlich vermeintlich neutrale Regierungen im Sinne ihrer Bürger und Bürgerinnen ja dort entscheidend eingreifen und sagen, jo, ihr ganzen Tech-Unternehmen, ihr Großkonzerne, so nicht.
Fürs Allgemeinwohl. Genau, das war es erstmal von meinem Thema. Das hat mich letzte Woche sehr beschäftigt.
Umtrieben hat es dich.
Umtrieben. Und ich bin da immer, ich hab noch so ein Feuer in mir.
Ja. Brennt das Feuer in dir, wenn du dir gerade ein kleines Käffchen warm machen willst in deiner Küche? Damit bringst du ihn zum Lodern.
Ich brauche gar keinen Kocher mehr. Ich fass bloß die Tasche an und dann ist es schon heiß.
Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Oft, wenn man so in fremde Küchen reingeht. Ich bin generell so Typ Mensch, wenn ich in fremde Wohnungen reingehe oder Wohnungen von meinen FreundInnen das erste Mal betrete, dass ich mich ganz gerne umgucke und ich gucke mir auch immer schon die Bilder an der Wand an und sowas. Gibt es auch spannende Fragen, habe ich schon ausdiskutiert mit meinen FreundInnen, wenn man ins Bad geht, ob es erlaubt ist, ob es so moralisch gesehen okay ist, wenn ich mal in den Badschrank gucke oder nicht. Einfach nur mal gucken, was drinsteht. Ganz spannende Antworten daraus gekommen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, bei manchen hängen so ekelhafte Bilder in der Küche so mit Cappuccino, Latte Macchiato, Live, Love, Love und sowas. Bist du da auch ein Fan von? Hast du sowas auch an der Küchenwand kleben?
Nee, definitiv nicht. Also ich kenne tatsächlich diese Schriftzüge auch nur aus Sendungen wie Mitten im Leben und anderen Bereichen. Deswegen habe ich mich auch schnell entschieden, wenn ich meine FreundInnen solche Schriftzüge entdecke, dass ich dann sofort den Kontakt abbreche.
Du läufst rückwärts aus der Küche wieder raus. Das war, sorry, geht gar nicht.
Aber ich bin ein großer Fan von aufgeschäumter Milch. Dementsprechend finde ich Latte Macchiato und Cappuccino schon eine gute Idee.
Ja, was sagst du zu einem leckeren Espresso?
Ist auch eine gute Wahl. Alles irgendwie zu seiner Tageszeit.
Ja. Holt man dann nochmal gerne oben am Hygge an der Uni, ne? Je nachdem, wie viel Zeit man hat, ist es ein Espresso oder ein Café Latte.
Ein Espresso to go für schönen Euro. Das geht nochmal gut runter.
Ja. Und immer wichtig, Leute, wenn ihr es mitnehmt, ne, dann in dem schönen Recap-Becher, den man wieder zurückgeben kann. Nicht dieses pappige Coffee to go aus dem Pappbecher, das machen wir nicht.
Das machen wir nicht, na klar. Auch immer eine interessante Frage, wo man bestimmt auch eine Bachelorarbeit drüber schreiben könnte. In welchem Mischungsverhältnis und wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee oder Kaffee Latte?
Dann erklär es mir doch mal.
Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber erklär du mir doch mal lieber, welches Thema du uns mitgebracht hast.
Na gut, dann verschieben wir das andere mal auf nächste Woche. Dann gucken wir mal da, ob wir damit ein bisschen so den Übergang füllen können. Und jetzt geht's los mit meinem Thema. Ich habe mitgebracht, und zwar geht's um den Paragraphen im Strafgesetzbuch 219a. Da geht's um ein Werbeverbot für Abtreibung. Und vielleicht haben das schon ein paar von euch mitbekommen. Eine Frauenärztin, Christina Hähnel, möchte jetzt Verfassungsbeschwerde einreichen. Und Verfassungsbeschwerde, das wissen bestimmt auch einige, kann man nur einreichen, wenn es vorher schon einige Urteile gab. Bei ihr war das so, im November 2017 wurde sie vom Amtsgericht Gießen verurteilt. Und zwar, weil sie auf ihrer Website Werbung gemacht hat dafür, dass sie Abtreibungen anbietet. Und das widerspricht eben dem Paragraphen 219a. Da gibt es auch schon besonders seit 2019, wo das alles nochmal in Deutschland hier auch sehr hochgekocht ist, die ganze Debatte, ganz viel Gegenwind, ganz viel politischen Gegenwind und da gab es auch ganz viele Demos und Proteste. Und deswegen möchte ich einmal vielleicht den Paragraphen 219a vorlesen, weil man liest, man hört immer davon, weiß aber gar nicht genau, was da eigentlich drin steht. Also Paragraph 219a trägt erstmal den Titel Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Und ich lese mal den ersten Paragraphen vor, weil um den geht es auch ursprünglich erstmal. Und zwar lautet der: Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärung solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet nämlich, dass ÄrztInnen, die in ihrer Praxis einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können oder durchführen lassen, diesen nicht öffentlich bewerben dürfen und ursprünglich, es gab da nochmal eine Änderung, da komme ich später nochmal drauf zurück, durften sie nicht mal informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
Okay, das klingt ganz schön hart und absurd, vor allem wenn man sich vorstellt, für was für ein Mist sonst geworben werden darf und geworben wird, dass dann eine solch wichtige Sache nicht öffentlich kommuniziert werden darf.
Ja, es ist tatsächlich komplett absurd, weil hier einfach nicht über einen medizinischen Eingriff informiert werden darf. Ja, man kann es vielleicht damit beurteilen, der Paragraph ist, wie gesagt, auch schon einige Jahre alt. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Abtreibungsgegner. Das ist auch nicht neu. Also generell gibt es ja eine riesen Abtreibungsdebatte und zwar nicht nur hier. Das ist in manchen anderen Ländern nochmal viel, viel extremer, viel krasser. Gerade in Polen kämpfen Frauen auch wieder um ihre Abtreibungsrechte. Und in Lateinamerika ist das auch immer und immer wieder auf der politischen Agenda, wo sich Frauen dafür stark machen für ihre Rechte. Ist dann vielleicht auch in Deutschland sehr überraschend, dass es so rückwärtsgewandte Gesetze hier noch gibt. Ja, Vielleicht einmal so ganz kurz, damit ihr einen Überblick habt. Also Christina Hähnel, sie ist wie gesagt Frauenärztin aus Gießen. Sie wurde im November 2017 vom Amtsgericht Gießen wegen eben Werbung auf ihrer Website verurteilt. Dagegen hat sie Berufung eingelegt beim Landesgericht Gießen. Und dann kam es 2019 nochmal zu einer veränderten Gesetzeslage, eben auch, weil es so eine große politische Debatte aufgeworfen hat. Und Paragraph 219a wurde nochmal abgeändert. Und im Satz 3 steht jetzt, dass Ärzte darüber informieren dürfen, Ärzte und Ärztinnen darüber informieren dürfen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Aber sie dürfen zum Beispiel nicht öffentlich darüber informieren, welche Methoden sie dabei anwenden. Ja, wie gesagt, also Christina Hähnel dürfte jetzt auf ihrer Website sagen, ich mache das. Wenn ihr aber genauer wissen wollt, wie ich das mache, dann muss sie weiterleiten, zum Beispiel auf die Webseite der Bundesärztekammer und so weiter. Also das darf sie nicht selbst sagen.
Das ist ja schon mal arg die Barriere und ein richtiger Mehraufwand, wenn man ohnehin, hat man wahrscheinlich auch andere Sorgen, wenn man davon betroffen ist und davon Gebrauch machen möchte, als sich dann noch mit einem massiven, zeitintensiven Recherche zu befassen, wo man denn jetzt diesen Eingriff hätte vornehmen können und wie genau das gemacht wird. Das ist ja eigentlich, sollte eigentlich ein gutes Recht sein, eben auch sich darüber zu informieren, wie dann dieser wirklich wahrscheinlich schmerzhafte Eingriff auch vonstatten geht.
Absolut. Und das ist auch das, was mithin ganz stark kritisiert wird, dass das eigentlich eine Riesenhürde für Frauen darstellt, die eine Abtreibung durchführen lassen wollen und dann eben nicht an die entsprechenden Informationen rankommen. Also dass das ein erheblicher Mehraufwand für die darstellt, die wahrscheinlich, also müssen nicht alle sein, aber eventuell stehen die ja psychisch eh schon total unter Druck oder ringen um die Entscheidung, manche vielleicht auch gar nicht, aber trotzdem so oder so, das ist eigentlich völlig egal, müssen eben Informationen dafür im Netz bereitgestellt werden. Und was halt total lustig kann man es schon fast nennen. Es ist so absurd, es ist lächerlich. Aber theoretisch, wenn du dich jetzt einfach im Internet informierst und ganz doll recherchierst, was für Methoden es gibt, dann dürftest du online und öffentlich darüber informieren. Aber ausgebildete Ärztinnen, die diesen medizinischen Eingriff durchführen können, so die wissen, wie das geht, die dürfen das nicht. Aber du darfst mich darüber jetzt zum Beispiel informieren, du würdest nicht strafrechtlich verfolgt werden. Aber warum sollten Ärztinnen, die darüber informieren, strafrechtlich verfolgt werden? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett sinnlos.
Ja, warum sollten da Menschen darüber informieren, die da Expertise haben? Ja. Das ist ja ein völlig absurder Gedanke. Nee, ich bin auch der Meinung, dass ja gerade in dem Bereich die Angebote im Internet dann und die Verfahren dann möglichst einfach und transparent kommuniziert werden sollten und vor allem auch so angeboten werden. Ja,
also die CDU hat sich eben auch sehr stark gemacht, dass Paragraph 219a bleibt. Also ganz viele protestieren ja auch für dessen Abschaffung. Ist irgendwie dann auch, also welcher politische Wille steht denn dann dahinter? Es wird immer argumentiert mit der Kommerzialisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und so weiter. Und das Interessante ist ja auch, also in diesem, im ersten Absatz steht ja drin, wer das zum eigenen Vermögensvorteil macht. Und als eigener Vermögensvorteil gilt laut Gesetz eben schon das gängige ärztliche Honorar. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dafür Werbung macht und so sagt, hey yo, ich krieg dadurch Kohle, kommt doch mal rüber, macht mal einen Abbruch bei mir. Und das ist so, also diese Art von Argumentation, die dann teilweise auch die CDU an den Tag legt, denke ich mir so, also das ist frauenfeindlich auch. Lass doch die Frauen, die sich gegen eine Schwangerschaft entschieden haben, lass die doch auch irgendwie informiert abtreiben können. Also was ist der politische Wille dahinter, das nicht zu tun?
Klingt ganz schön empathielos und auch komisch, dass die CDU gegen Kommerzialisierung ist. Ungewohnt.
Ja, das ist aber komisch.
Genau. Ja, ich wollte dich jetzt fragen, wie geht's jetzt weiter? Genau. Was hat die Christina Hähnel geplant?
Also, wie gesagt, die ist vom Landesgericht, also ihre Berufung ist abgelehnt worden. Dann gab es nochmal diese Neuänderung der Gesetzeslage. Und mit dieser neuen Rechtslage, dann hat das Landesgericht nochmal das angefochtene Urteil verändert. Auf Basis der neuen Rechtslage, da hat sie wieder Revision eingelegt. Und diese Revision wurde jetzt im Januar vom Oberlandesgericht verworfen. Und das heißt, jetzt der letzte Schritt, der übrig bleibt, und das wird sie auch machen, ist, vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Sie möchte also eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Und da ich weiß, dass du, Jasva, Rechtswissenschaft studierst im Nebenfach, was ist denn eine Verfassungsbeschwerde?
Oh ja, jetzt kommt euer Scherzanwalt Jasper mit den rechtlichen Fragen. Hallo, meine Damen und Herren. Einfach das Verfassungsgericht. Ja, das Verfassungsgericht, du hast es eben schon angesprochen. Bevor man überhaupt zum Verfassungsgericht kommt, muss man die eigentlichen Rechtswege durchlaufen. Und anders als, wir können hier direkt ein Irrtum aufklären, ist das Verfassungsgericht nicht das höchste Gericht in Deutschland, sondern das sind also die spezifischen Bundesgerichte, also Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht etc., weil diese Recht sprechen. Und das Verfassungsgericht spricht nur spezifisches Verfassungsrecht. Die kümmern sich eigentlich, ist so in dem Sinne keine super Revisionsinstanz, wo man sich eben über, wie die Christine Hehn es getan hat, über ein Urteil beschweren kann, sondern das Verfassungsgericht prüft eigentlich nur die Vorschriften im Grundgesetz mit der Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht und mit der Verfassung eines Landes und führt sozusagen eine Normkontrolle durch. Also ob dieser benannte Artikel oder Paragraph 219a eben mit den restlichen Bestimmungen des Grundgesetzes vereinbar ist.
Also es wird praktisch geprüft, ob dieses Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht. Richtig?
Richtig.
Super. Genau, und das möchte Hehnel machen. Sie hat selbst nämlich da auch nochmal sie musste ihre Informationen tatsächlich von der Website nehmen, weil sie wurde ja jetzt auch verurteilt, auch durch das Oberlandesgericht, möchte jetzt halt Verfassungsbeschwerde einreichen. Wenn sie diese Informationen jetzt nicht von ihrer Website nehmen würde, könnte sie halt andauernd wieder angezeigt werden, dann hätte sie keine Ahnung, wie viele Urteile später am Hals. Deswegen, ihr fällt das nicht leicht, aber sie hat diese Information jetzt von ihrer Seite genommen, möchte vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und macht auch nochmal sehr stark darauf aufmerksam, wie frauenfeindlich das ist und wie schwachsinnig dieses Gesetz ist und dass das letztendlich zu einer Kriminalisierung von ÄrztInnen führt, die eigentlich sachliche Informationen verbreiten wollen. Wozu sie aufruft, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, ist, dass alle anderen informieren dürfen. Also sie darf zwar nicht, aber alle anderen können recherchieren und auch ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche nicht anbieten, können darüber informieren. Und sie versucht mit dieser Debatte eben anzustoßen, dass solche Informationen eben ins Netz kommen, auch von denen oder dann eben nicht von denen, die dafür bestraft werden könnten, sondern eben alle anderen. Und da gibt es auch schon mehrfache Initiativen und Seiten. Und es gibt auch inzwischen ein Spendenkonto von Pro-Choice Deutschland, die sie eben auch unterstützen, weil sie schon ganz, ganz viele Kosten und Ausgaben natürlich für die Prozesse jetzt ausgeben musste. Und ja, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass Hehnel auch nicht die erste ist, die Verfassungsbeschwerde gegen Paragraph 219a eingelegt hat, sondern es ist schon eine Frauenärztin jetzt vorgekommen, die Ärztin Gabler, und sie hofft jetzt dadurch, dass zwei Verfassungsbeschwerden zu diesem Paragraphen vorliegen, dass das nochmal den Druck erhöht. Genau, und ansonsten können wir erstmal nur abwarten.
Und all eyes zu Karlsruhe.
Ja, da müssen wir jetzt, das kann immer dauern, ne? Also die Verfassungsbeschwerde von Gabler liegt, glaube ich, auch, das ist 2019, glaube ich, vor das Verfassungsgericht gegangen und wie gesagt, abwarten und gucken, was da so im Hintertürchen vielleicht dann abläuft und besprochen wird und was am Ende rauskommt.
Und genau, wie hieß nochmal die Seite, wo man sich nochmal informieren kann und eventuell ein bisschen solidarisches Spendengeld loswerden kann?
Also das Spendenkonto ist von Pro-Choice Deutschland. Genauere Webseiten habe ich jetzt nicht rausgesucht, I'm sorry. Aber ich glaube, dass tatsächlich, weil diese politische Debatte und der Aufschrei immer größer wird, besonders auf Instagram bin ich selbst schon easy drauf gestolpert. Und wenn man ordentlich googelt, es sei denn, Google stellt diese Funktion aus. Okay, nutzen wir Ecosia. Da kann man sicherlich auch was zu finden, wer sich weiter informieren möchte. Und wenn nicht, dann macht doch einfach Jasper Povinz demnächst so eine Website auf, ne? Oder wir zusammen. Wir dürfen ja informieren, ist kein Problem für uns. Zack.